Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres tollen Podcasts.
Fantastisch lieben.
Eingebildet, Fragezeichen.
Fantastisch lieben, Ausrufungszeichen.
So ähnlich, genau. Ja, diese Folge beschäftigt sich mit der Volkshochschule als imaginärer Institution.
Was ist denn eine imaginäre Institution?
Da musst du Castoriadis fragen. Nein, ich werde jetzt nicht Castoriadis referieren. Es geht um die Volkshochschule. Die Volkshochschule ist eine großartige Bildungseinrichtung,
ja, die
es in ganz Deutschland überall gibt. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern. Und die ist total unterschätzt. Und deswegen fand ich es wichtig, dass wir mal über die Volkshochschule reden.
Okay, da kann ich gut den Part des Unterschätzers übernehmen.
Ja.
Weil ich Volkshochschule eigentlich nur so im despektierlichen Sinne kenne.
Ja. Was weißt du denn überhaupt von der Volkshochschule? Oder was stellst du dir vor, wenn du an Volkshochschule denkst?
Ich stelle mir da so ganz niedrigschwellige Bildungsangebote vor, die vor allem so Handarbeitskurse für mich irgendwie repräsentieren würden. Theaterworkshops oder Tanzkurse. Aber alles auf so einem Level von jeder kann mitmachen, niemand ist falsch und wir haben keinen Leistungsanspruch und entsprechend ist das Niveau sehr, sehr mau.
Mau.
Mau. Mager. Armselig.
Naja, also wenn alle mitmachen können, dann ist es, gehst du davon aus, dass es dann ein niedriges Niveau.
Total, ja. Genau, wenn man sich immer einpendelt bei den Schwächsten der Leistungskurve.
Okay.
Es hat sozusagen was absolut Anti-Elitäres.
Ja, das stimmt.
Und das ist vielleicht ein Sprungbrett, um es jetzt toll zu finden.
Ja, vielleicht. Ja, ich finde schon interessant, diese Wertung. Also, dass es unterschiedliche, Bildungsniveaus gibt.
Mhm.
Und, also, fiel mir kürzlich wieder auf, dass jemand gesagt hat über jemand anderen, sie sei überqualifiziert. Und dann dachte ich, nee, die ist nicht überqualifiziert, die ist anders qualifiziert.
Okay.
Und ich tue mich generell heutzutage echt schwer mit so einer Hierarchisierung von Bildung, weil es einfach nicht drauf ankommt, finde ich, wie lang man gelernt hat oder wie tief oder so, sondern es ist ein bisschen wie, es ist ein bisschen so die Frage, hat man das gelernt oder verfügt man über die Kenntnisse, die man braucht für das, was man machen möchte.
Mhm, ja.
Und dann gibt es noch einen anderen Diskurs, den finde ich viel schwieriger, nämlich die Frage, ob Wissen mal mehr oder weniger, also welches Wissen besonders wertvoll ist und welches Wissen nicht so wertvoll ist. Also, oder welche, also quasi so die Frage, da geht es jetzt in so Richtung YouTube, Universität oder so, woher soll ich wissen, was die Wahrheit in Anführungszeichen ist oder welche Erkenntnisse besser abgesichert sind als andere. So,
das ist.
Und da ist es natürlich so, dass wenn man dann mit wissenschaftlichen Methoden arbeitet und sich halt auch wirklich transparent macht, dass man dann auf die Art zu besser abgesicherten Erkenntnissen kommt. Mhm. Und da würde ich sagen, da gibt es tatsächlich so eine sinnvolle Bewertung.
Ja.
Aber bei der Frage, was möchte ich in meinem Leben lernen für mein Leben, da finde ich so dieses, das Niveau ist mau, finde ich irgendwie eine interessante Formulierung, weil es ja nicht klar ist, für wen. Also,
ja, das ist richtig.
Also wenn du jetzt zum Beispiel überhaupt kein Interesse am Stricken hast, dann macht es halt einfach keinen Sinn, dass du einen Strickkurs besuchst.
Ja.
Dann ist es auch egal, wie hoch das Niveau dort ist, weil du willst ja gar nicht stricken.
Ja, okay.
Oder was heißt, wie hoch das Niveau ist, wie der Schwierigkeitsgrad der dort durchgeführten Operationen ist.
Ja.
So, und jetzt wäre so meine These halt, dass Volkshochschule absolut demokratisch ist, in dem Sinne,
ja, genau,
dass tatsächlich versucht wird, große Teile der Bevölkerung dazu zu ermächtigen, da teilzunehmen,
mhm,
oder das Programm so zu gestalten, dass es möglichst inklusiv ist und nicht exklusiv im Hinblick auf die Anforderungen, was Vorwissen, Vorkenntnisse und so weiter,
mhm,
betrifft. Das ist absolut, ja. Das trifft aber natürlich auch nur für bestimmte Teile des Angebots zu, weil wenn du jetzt zum Beispiel in einen Französischkurs gehst, der, keine Ahnung, schon seit 5 Jahren läuft,
ja,
dann ist es ja auch weit von einem Anfängerniveau,
dann stehe ich schon
Basisniveau
da
entfernt, ja, und dann, ja, wirst du auch sagen, ach naja, die haben vielleicht auf einem Sprachniveau angefangen, das sehr niedrig war, aber
ja,
jetzt kommst auch du nicht mehr mit.
Ja, genau. Hm? Warum ist denn die VHS so unterschätzt eigentlich?
Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Erstens, die Volkshochschulen in Deutschland sind jetzt über 100 Jahre alt und die Gefahr ist halt immer, dass wenn eine Institution sehr lange besteht, dass sie dann irgendwann wie unsichtbar wird.
Mhm.
Das heißt, heutzutage wird ja alles ständig gerelaunched,
ja,
um zu zeigen, wir sind jetzt ganz anders, wir sind neu, wir passen in die neue Zeit und so.
Genau, wir erfinden uns neu.
Ja,
ja,
genau. Und die Volkshochschule hat sich bisher immer wieder neu den Zeiten angepasst, hat aber keinen Marketing-Relaunch in dem Sinne gefahren.
Ja, ja.
Und das ist das, was schade ist, weil die Volkshochschule unglaublich wandlungsfähig, anpassungsfähig und so weiter ist, aber gleichzeitig natürlich auch versucht, sich in ihrer Traditionalität, Beständigkeit zu präsentieren, sodass sich niemand verunsichert fühlt,
mhm,
und auch einen hohen Wiedererkennungswert aufrechtzuerhalten, na, dieses Color-Logo,
ja,
das ist ja, das hat mir super gute Wiedererkennungswerte.
Ja,
bei,
ja,
den tollen Wiedererkennungswerten müsste man denken, Marketing läuft super.
Ja.
Aber dadurch, dass es bei vielen wahrscheinlich abgespeichert ist als, ach ja, Volkshochschule, das ist das, was meine Großeltern,
ja,
besuchen, ist es nicht so besonders attraktiv, dahin zu,
ja,
gehen. Und das ist ja so ähnlich wie bei vielen anderen Organisationen, Institutionen, im Bereich Vereine, Verbände etc., wo man sagt, das gehört einer Zeit an, die meine, ja, eben Eltern oder Großeltern,
ja, genau, zu, ja, ist ein bisschen unsexy geworden. Kann man dann sagen, dass es ein Marketingproblem ist?
Ja, es ist nicht nur ein Marketing,
ja,
ist, meistens ist es ja nicht nur ein Marketing.
Genau, das war jetzt auch eher so.
Das war jetzt der erste Punkt.
Ja.
Der zweite Punkt ist eben der, dass die Voraussetzung für einen guten Relaunch wäre, dass sich die Volkshochschule ihrer Stärken bewusst wird.
Ja.
Und das ist deswegen nicht ganz trivial, weil die Volkshochschule ja eben nicht die Volkshochschule ist,
mhm,
sondern es ist halt ein unglaublich heterogenes, regional unterschiedliches, aus unglaublich vielen Menschen und Ideen bestehendes Netzwerk eigentlich.
Mhm.
Ich rede jetzt mal hauptsächlich vom deutschen
ja,
Volkshochschulverband, Raum, sagen wir so, also von den Volkshochschulen in Deutschland. Und schon allein da sind es unglaublich viele Standorte und Schulen mit eigenen Leitungen etc.,
mhm,
die zusätzlich auch noch unterschiedliche, drei unterschiedliche Organisationsformen haben können. Die können entweder eine Kommune angeschlossen,
mhm,
sein, sie können aber auch ein Verein sein und sie können aber auch eine GmbH sein.
Mhm.
Und alle drei Formen haben wieder eigene Logiken, was,
ja,
Organisation, Verwaltung und Bildungsmarkt angeht. Insofern, also es ist nicht so einfach jetzt zu sagen, wir machen einfach mal einen deutschlandweiten Workshop und gucken, was Volkshochschule eigentlich bedeutet, sondern...
Ja, genau. Ich höre das auch so, sowohl die Arbeit am Markenkern wäre gar nicht so ganz trivial, als auch die Marketingstrategie ist nicht so schnell gemacht, weil eben sehr heterogenes Feld damit bespielt werden müsste.
Genau. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, der wird immer unterschätzt, jetzt in allen Diskussionen über, wir haben keinen Nachwuchs in Vereinen und Sportvereinen, Feuerwehr, egal was.
Ja.
Das ist nämlich die Bevölkerungsstruktur.
Genau, die demografische Entwicklung.
Ja. Also wie soll das gehen, wenn einfach viel, viel weniger Menschen da sind, die die gleichen Aufgaben erfüllen sollen, wie vorher viel, viel mehr Menschen. Also das heißt, ja.
Okay, ich bin ja jetzt so voll der Einfühlsame und ich spüre, dass du sehr begeistert von der VHS bist. Was begeistert dich denn daran?
Na, also als, ich fange mal so rum an, wenn man der Meinung ist, wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass Bildung zu angenehmen Erlebnissen führt, also allein der Prozess des Sich-Bildens.
Ja.
Wir müssen nachher noch über den Bildungsbegriff sprechen der Volkshochschule, aber eben, dann ist Volkshochschule einfach eine riesengroße Spielwiese, gerade deswegen, weil es halt so niederschwellig in vielen Bereichen ist, weil ich nicht erst, ich muss mich weder finanziell verausgaben, noch muss ich irgendwas mir erstmal jahrelang drauf schaffen, bevor ich mitmachen darf, sondern ich kann in ganz viele unterschiedliche Bereiche reingucken und bekommen Input, kann mir vieles erarbeiten und deswegen muss ich jetzt auch nochmal das Spektrum kurz aufzeigen, ne? Weil halt häufig früher in irgendwelchen Sketchen oder so wurde Volkshochschule abgetan mit Töpferkurs. Also das ist das, was den Leuten einfällt.
Das stimmt, so was Bastelmäßiges würde mir auch einfallen.
Schon. Ja, genau. Und es sind ja wirklich viele unterschiedliche Bereiche und es geht von tatsächlich diesem Bereich Kultur, kreatives Gestalten, der natürlich alles einschließt. Natürlich nicht nur Töpfern und Schneidern und sowas, sondern heutzutage auch alles, was es an aktuellen Entwicklungen gibt im Bereich der Bildbearbeitung, Grafikdesign und so weiter. Über den Bereich Gesellschaft, Politik, Nachhaltigkeit etc., wo man reingucken kann in, weiß ich nicht, Solartechnik, aber genauso in Archäologie. Und es ist wie ein riesengroßes Studium Generale, bloß halt, dass man nicht studieren muss dafür.
Ja.
Über den Bereich Sport, Bewegung, Ernährung, wo es in vielen Einrichtungen wirklich ein riesengroßes Angebot von Yoga über Bewegung, Gymnastik bis hin zu Kochkursen, die ja unglaublich angesagt sind zurzeit, zur gesunden Ernährung und so weiter. Alle möglichen Fremdsprachen von Schwedisch bis Arabisch auf den unterschiedlichsten Lernniveaus oder ja, auch sehr anwendungsorientiert häufig oder auch in Konversationsformaten, wo dann wirklich auch mal Anwendung stattfinden kann, so wo man viel sprechen kann, bis hin zur beruflichen Bildung und beruflicher Weiterbildung. Und das ist eigentlich etwas, was in heutiger Zeit ganz, ganz oben auf der Agenda steht. Also es ist doch genau das, dass heute in jedem Beruf müssen die Mitarbeitenden sich ständig weiterqualifizieren. Und häufig bieten die Volkshochschulen halt einfach unglaublich erschwingliche Angebote, die gleichzeitig aber halt es den Leuten ermöglichen, sich also einfach Schritt zu halten mit den technischen Entwicklungen, die stattfinden und sich da nicht abgehängt zu fühlen. Und dann kommt noch der Bereich Schulabschlüsse dazu, der häufig komplett übersehen wird, weil ja auch in heutiger Zeit viele junge Menschen ohne Schulabschluss den Regelschulbetrieb verlassen. Und dann gibt es einzelne projekthafte Formen, wo die dann das vielleicht noch nachholen können. Es gibt auch noch andere Einrichtungen, aber die Volkshochschulen sind unglaublich wichtige Player in dem Feld, um überhaupt jungen Menschen und Menschen in jedem Alter zu ermöglichen, einen Bildungsabschluss nachzuholen.
Okay. Das war deine Begeisterung für die VHS.
Ja, es ist vielfältig, es ist leicht zugänglich. Es ist gleichzeitig dadurch natürlich auch ein dritter Ort, weil ich Menschen treffe, wenn ich Volkshochschulkurse besuche, die ich sonst vielleicht in meiner engsten Bubble nicht treffen würde, es halt egal ist, ob ich Richterin bin oder Erzieherin oder Metzger, wenn ich gerne schmieden lernen möchte.
Und was ist jetzt, jetzt habe ich sowohl den Bildungsbegriff als auch das Imaginäre noch im Kopf als Themen?
Ja, ich glaube, ein Schritt, den die Volkshochschule noch nicht gemacht hat und der jetzt vielleicht ansteht und ihr auch neue Spielräume eröffnen könnte, wäre, sich mal mit ihrem Bildungsbegriff zu beschäftigen.
Aha, okay, inwiefern?
Ich glaube, dass die Generation, die jetzt noch sehr stark in den Volkshochschulen vertreten ist, also die Babyboomer-Generation, dass die noch einen Bildungsbegriff verinnerlicht hat, und das ist auch aufgrund ihrer Sozialisation absolut nachvollziehbar, der sehr hierarchisch ist, also der so eine lineare Richtung hat, wo es darum geht, dass eine kompetente Person anderen Menschen, die auch kompetent werden möchten, Wissen vermittelt.
Genau, und also die nehmen das auf und haben das dann.
Genau.
Ja.
Und das entspricht ja weder unseren heutigen Kommunikationsmodellen noch irgendwelchen Bildungstheorien, die aktuell gehandelt werden. Und insofern wäre wirklich mal die Frage, welche Möglichkeiten es gibt, in der Volkshochschule dieses hierarchische Modell aufzulösen. Und im Moment ist es halt einfach wirklich noch so, dass man in jedem Kurs, jetzt mal vielleicht abgesehen von manchen Konversationskursen, eine kursleitende Person hat.
Ja.
Ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn man so eine Person beibehält, die sich organisatorisch für den Kurs zuständig fühlt, die auch sagt,
auf jeden Fall.
Ich mach auch mal Vorschläge, wenn sonst niemand eine Idee hat oder so.
Ja.
Aber es wäre einfach schön zu sagen, wir machen eigentlich im Grunde Lerngruppen.
Ja, genau. Ja.
Und nicht Kurse, weil der Begriff Kurs impliziert es irgendwie schon, dass ich da hingehe und
Kursleitung und Sache ist. Ja, ja.
Und das ist heutzutage, glaube ich, an vielen Orten noch schwer, das umzusetzen, weil das auch weil die Erwartungen eben so sind. Ich gehe da hin unvorbereitet und dann wird mir was
vorgesetzt.
Vorgesetzt. Oder ich werde unterhalten auch.
Ja.
Das hat ja auch mit damit zu tun.
Ja.
Also das ist schon ein kleiner Kulturwandel, dann zu sagen, wenn du da hinkommst, dann bist du aber auch da und bist Teil der Lerngruppe und es wäre schön, wenn du auch was beiträgst.
Ja, genau. Ja, man müsste eben auch schaffen, denen, die da dem anhängen, dem Modell dann zu erklären, dass es nicht so funktioniert, Bildung, dass einer vorne Bescheid weiß oder ein Nee und dass man das irgendwie aufsaugt und dann nach Hause geht.
Ja.
Das kann ja manche auch enttäuschen, die genau das aber
unbedingt
vom Leben erwarten, dass man ihnen was erklärt und weiß, wie es geht und dann wissen sie es auch.
Ja, und das ist ja auch überhaupt, also ich will das auch gar nicht werten, das ist ja gar nicht verwerflich. Mhm. Es ist halt bloß ja nicht mehr so ganz zeitgemäß für, ich glaube, das attraktivere Modell wäre halt einfach für die nachfolgenden Generationen, wie kann ich mich da einbringen, was unterscheidet das hier von einem YouTube-Video?
Ja,
weil
genau,
man kann
sich
das meiste
eigentlich...
Tutorials kann man sich bei YouTube anschauen oder in noch kürzerer Form bei TikTok. Keine Ahnung. Aber wenn das wirklich zu einem Bildungserlebnis werden soll, was sich davon abhebt und wo auch diese Sozialität ins Spiel kommt, dass es eine Gruppe ist, die gemeinsam sich was aneignet oder...
Und das würde ja auch besonders dann auch vielleicht mehr abrufen, diese Heterogenität der Teilnehmenden, von der du sprachst mit dem Stichwort dritter Ort, ne, dass man da auch mehr von hat, dass man mit ganz unterschiedlichen Menschen zusammentrifft.
Genau.
Wenn die nicht nur stumm da rezeptionistisch sitzen.
Ja, und die bringen alle ihre Erfahrungen, ja, ihre genau, Lebensgeschichte eben. Mit. Ja. Und ich meine, das haben wir zum Beispiel in den Interpretationsgruppen in den Sozialwissenschaften gelernt, dass je heterogener die zusammengesetzt sind, und deswegen war ich auch dankbar, halt an so einer Uni zu arbeiten, wo alles sehr nah beieinander war, sodass eben an einem Lehrstuhl sowohl Soziologinnen als auch Historikerinnen und Verwaltungswissenschaftlerinnen oder sowas waren. Mhm. Und wenn die dann alle in einer Interpretationsgruppe saßen, dann waren die Interpretationen einfach reicher.
Ja, 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 genau.
Und das ist halt eigentlich das große Potenzial der Volkshochschulen, diesen Perspektivwechsel zu ermöglichen. Mhm. Dass wenn ich dorthin gehe, dass ich andere Perspektiven kennenlerne. Ich muss mir ja nicht von jeder Person was erzählen lassen, im Sinne von, das glaube ich dann alles. Aber man hat die Möglichkeit, diese neuen Perspektiven zu bekommen. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Schritt ist in Richtung, wie schaffen wir es, gegen die Spaltung der Gesellschaft anzuarbeiten. Weil es genau darum geht, den Perspektivwechsel zu üben.
Ja. Ist das Teilnehmendenfeld denn in der Praxis so heterogen, wie du es jetzt in der Theorie schilderst? Gibt es da irgendwie Untersuchungen zu? Ich habe keine Vorstellung.
Nein, das Teilnehmendenfeld ist leider nicht heterogen genug, sag ich mal.
Ja.
Es ist jetzt nicht völlig homogen, aber je nach Kurstypus oder auch Kursthema, ich sage jetzt nochmal Kurs, egal, ist es, kann man schon Trends erkennen. Also ich meine, es ist eh zu 70% weiblich und es ist zu einem großen Prozentsatz halt wirklich über 60 Jahre alt und so weiter, findet nach dem Erwerbsleben statt.
Ja, weil das deckt sich auch genau mit meinen Vorurteilen und Klischeevorstellungen, weswegen ich sagen würde, VHS für mich, nein, danke. Und das ist natürlich ein Problem, wenn das eine selbsterfüllende Prophezeiung wird.
Genau, so ist es.
Ja. Aber egal, das muss ja jetzt nicht einem theoretischen Bein stellen. Praktisch müsste man dann nochmal gucken, wahrscheinlich, wie man das hinkriegt.
Ja, es sind ja auch andere Leute da. Das ist ja das Spannende und das wird ja auch noch nicht genutzt. Also mir fehlen auch noch die Querverbindungen zwischen den Bildungsangeboten. Die laufen zum Großteil wirklich in ihrer Spur einfach so. Auch die Fachbereiche laufen so nebeneinander her. Klammer auf, das hat viel mit dem Förderwesen zu tun. Weil für bestimmte Förderungen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen und auch eine Zuordnung zu bestimmten Themenbereichen notwendig ist. Und es ist dann manchmal schwierig, wenn Kurse sehr, ich sage jetzt mal, interdisziplinär sind und dann nicht in die eine oder andere Schublade reinpassen. Das finde ich sehr, sehr schade, weil darum wird es ja gerade gehen.
Genau, das wäre eigentlich ein cooler Mehrwert, aber fördertechnisch ist es schlauer, so säulenmäßig sich aufzustellen. So, ja.
Genau wie mit den, Zeitspannen zum Beispiel. Dass es wird immer noch nach Unterrichtseinheiten 45 Minuten gerechnet und so. Oder es muss eine bestimmte Mindestteilnehmendenzahl anwesend sein oder sowas. Also das ist je nach Bundesland unterschiedlich, je nach Fördertypus unterschiedlich. Aber ich sage nur, ich weiß, dass es da natürlich viele strukturelle Vorgaben gibt, die viele Volkshochschulen dazu führen zu sagen, dann machen wir es halt wieder so wie bisher, damit wir entsprechend sicher auch die Förderung bekommen. Und das ist ja auch nachvollziehbar.
Ja, ja, klar, genau.
Ja.
Wenn man das Tagesgeschäft verantwortet, muss man auch zusehen.
Ich weiß gleichzeitig natürlich auch, dass es Bemühungen gibt von einzelnen Bundesländern, die Förderung so umzustellen, dass sie zum Beispiel eben so eine, ich habe den Begriff vergessen, dass sie eben nicht so funktioniert, sondern dass es im Grunde wie eine Aufwandsentschädigung für die Organisierenden ist. Also dass man rechnet, was die Organisierenden kosten und das wird dann gefördert und nicht der Output. Aber die Frage wird ja trotzdem weiterhin sein, woran messen dann die Fördergeber den Erfolg ihrer Maßnahme? Und da habe ich Sorge, dass es dann wieder auf sowas rausläuft. Wie viele Unterrichtseinheiten von wie vielen Leuten besucht, in welchem Feld. So.
Ja.
Aber das ist ja in vielen Bereichen so, dass das Geld und die Standardisierung die Fantasie so ein bisschen blockiert. Und das Gefühl habe ich hier auch, dass es so ist.
Ja.
Wo waren wir jetzt gerade vorher?
Beim Bildungsbegriff waren wir. Bildungsbegriff. Und ich hätte jetzt irgendwie einerseits nochmal für mich so gedacht, okay, das ist Marketing, Markenkern, demografische Entwicklung, das hängt ja miteinander alles zusammen. So. Die Heterogenität in der Theorie und dann in der Praxis, wie weit kommt man damit? Und jetzt wäre für mich nochmal die Frage, was ist das Imaginäre dabei?
Ja, dazu komme ich auch noch. Aber ich muss noch eine Sache vorausschicken. Und zwar ist es zurzeit ja so, oder schon seit zig Jahren so, dass Bildungsangebote in den Bildungswissenschaften unter so mit so Bittestrichen versehen werden. Also gibt es irgendwie so die Adressatinnen orientierten Bildungsangebote oder die Milieu orientierten oder so. Also man versucht irgendwie die potenziellen Teilnehmenden nach irgendwelchen Faktoren zu sortieren und zu sagen, wie erreicht man, weil du sagst, dir kommt das alles so homogen vor, genau, wie erreicht man denn die anderen?
Ja.
Die Nicht-Kundinnen.
Ja, genau.
Und ein Ansatz, der jetzt vom DIE in deren Zeitschrift vorgestellt worden ist, war die Lebensweltorientierung.
Ja.
Und das ist tatsächlich mal ein unglaublich spannender Ansatz, wenn man ihn wirklich ernst nimmt.
Mhm.
Weil wir ja als Menschen in unterschiedlichen Lebenswelten leben.
Ja.
Also nicht du in der einen und ich in der anderen.
Jeder hat jeden Tag verschiedene Lebenswelten vor der Flinte.
Genau.
Ja.
Und das ist das, was bisher nicht in den Blick kam. Das war im Grunde so eine Person, eine Lebenswelt. Ja. Eine Person, ein Milieu.
Ja.
Und das ist, aber das reicht nicht.
Nee, genau, das ist eine vulgäre Auslegung des Begriffs Lebenswelt.
Genau.
Ja.
Und ich fände es jetzt spannend, das mal ernst zu nehmen und zu sagen, okay, um welche Lebenswelten wollen wir uns denn kümmern? Und nicht zu sagen, dann kriegen wir die Person, sondern dann eröffnen sich uns neue Themenfelder, die vielleicht für irgendjemanden spannend sein könnten.
Ja. Hättest du da eine konkrete Idee?
Na, der Punkt ist, glaube ich, dass wir bisher sehr fokussiert sind auf die Lebenswelt des Alltags.
Okay.
Natürlich auch dazu gehört Arbeit.
Aha.
Dazu gehört aber auch sowas wie Hobbys und so.
Ja.
Aber es gibt halt auch noch andere Lebenswelten. Und die Frage wäre für mich, was wäre denn, wenn wir uns mal anschauen, was Menschen nicht nur so im... Also natürlich alle Lebenswelten, die und Enklaven und so weiter, die irgendwie mit dem Alltag verknüpft sind, sind auf jeden Fall spannend.
Mhm.
Da kann man auf jeden Fall auch noch mehr rausholen, glaube ich.
Aber
das Zweite ist, glaube ich, dass, dass es halt auch Lebenswelten gibt, die systematisch nicht beachtet werden. Und das ist sowas wie Spiel.
Mhm.
Und eben, dann kommt das Imaginäre ins Spiel.
Mhm.
Auch sowas wie Traum.
Mhm.
Und so. Also Zustände, die, was heißt Zustände, Bewusstseinsspannung, würde Schütz sagen, die eben nicht das absolut wache, arbeitsame Individuum so erlebt.
Mhm.
Und jetzt ist halt für mich so die Frage, wie kann man das, wovon Menschen träumen oder was für Menschen irgendwie so fantastisch ist oder in ihrer Fantasie vorkommt. Wie könnte man das noch stärker nutzen, um Angebote zu bauen, die wiederum halt den Horizont erweitern oder ja, Horizonte erschließen, anstatt sich mit dem zu begnügen, was halt im Alltag eh schon vorkommt.
Ja, ja, ja. Okay. Ich habe jetzt eine Lerngruppe vor Augen, die sich gegenseitig Geschichten erzählt.
Zum Beispiel.
Aber kein Schreibwerkstatt oder so ist, wo man jetzt lernt, wie man gut schreibt, das gibt es ja zuhauf, sondern die ist als irgendwie eigene Form kultiviert, sich Geschichten zu erzählen.
Ja. Warum nicht? Und ich glaube, das geht umso besser, je mehr man von dieser Idee wegkommt, die du ganz am Anfang genannt hast, nämlich im Grunde weg vom Leistungssport hin zum Breitensport.
Mhm.
Also wenn man aufhört zu sagen, ich will dahin, sondern die Bildung, also wirklich die Bildungserfahrung, um ihre Selbstwillen zu genießen.
Ja, das finde ich sehr anschlussfähig für meine Vorstellungswelt, zu sagen, ich will jetzt nicht Tischtennis in Bundesliga-Niveau spielen, aber es macht mir einfach Spaß, Tischtennis zu spielen. Das ist ja nichts, da muss ich ja nicht die Nase rümpfen. Das können natürlich Leute, die das beruflich machen, tausendmal besser als ich, aber mir macht es ja trotzdem Spaß. Und das wäre ein ganz anderer Bildungsbegriff, als zu sagen, wie ist denn das Niveau da? So. Sondern es geht darum, gemeinsam eine gute Erfahrung zu haben, die mit Bildung und Lernen zu tun haben kann.
Und da ist dann wieder das, dass wir ja gleichzeitig auch noch diese soziale Komponente haben, die halt auch häufig abwertend genannt wird. So, die Frauen, die gehen ja da nur hin zum Schwätzen.
Ja, genau.
Wo ich dann immer denke, hey, das ist doch super, dass die da hingehen zum Schwätzen, weil da findet offensichtlich Kommunikation in der Runde statt, wo Frauen einfach, jetzt, weil sie es immer gern als stereotypisches Beispiel immer genannt wird,
auf jeden Fall.
Die gehen da jede Woche hin. Ja. Das macht man nicht, wenn es einem nichts bringt.
Ja.
Wer bin ich denn dann von außen zu beurteilen, ob das jetzt der Sinn einer Bildungseinrichtung ist? Das Problem ist nur...
Nee, ich kenne das eher so, in meiner Welt wäre das jetzt so, dass ich sagen würde, das sollen die gerne machen, Glückwunsch dazu, ich möchte nur nicht teilnehmen. So.
Musst du ja auch eben, gar genau. nicht. Gehst du halt in einen anderen Kurs.
Ja, oder genau, ich gehe in einen Schweigekurs.
Eine andere Lerngruppe, ja, gehst zu den...
Trappisten, ja.
Ja. Und dann kommt wieder das Förderwesen um die Ecke und sagt, ja, das ist aber dann nicht Bildung.
Genau, da fällt einem das wieder auf die Füße.
Ja. Aber das ist natürlich sowieso ein Problem, weil ich immer überhaupt nicht fassen kann, wie man heutzutage noch ernsthaft argumentieren kann, dass bestimmte Bereiche, in denen Bildungserfahrung gemacht werden, als echte Bildung deklariert werden kann und anderes nur als Freizeitspaß. Ja. Aber das ist dann eher Aufgabe des Finanzamts zu gucken, wo dann Mehrwertsteuer drauf ist und wo nicht. Aber egal. Aber grundsätzlich finde ich das wirklich... erstaunlich, dass in dem Bereich, der heutzutage wirklich der Knackpunkt von allem ist, nämlich Bildung, ist ja nun mal.
Also, ja, auf jeden Fall.
Dass da immer wieder der Blick sich verengt, daraufhin, ja, keine Ahnung, kann ich nachher Excel oder nicht? Mhm. Also, was bringt es mir denn?
Mhm, ja.
Beruflich oder so.
Ist es verwertbar? Ist es irgendwie auf dem Markt angefordert? Oder
genau,
nicht?
Ja.
Mhm, ja. Ist denn das Imaginäre bei der VHS dann einfach nur eine Ergänzung zum Programm, so hört es sich gerade aus an, oder ist es irgendwie tiefer verwurzelt, würdest du sagen?
Nein, also ich meine, das Imaginäre, worum es mir hier geht, ist eigentlich, dass sich die Volkshochschule ihrer Geschichte, die sie erzählen will, bewusst macht.
Ah, ja.
Und dass sie sich im Grunde auf ein gemeinsames Imaginäres einigt.
Ja. Ah, okay.
Also wie so eine Aushandlung von einer gemeinsamen Fiktion, dass man sagt, was ist das, was wir der Welt über uns mitteilen möchten.
Ja.
Aber, und das ist ja das Spannende an jedem visionären Prozess, dazu braucht es immer auch eine Entwicklung, die nach innen geht.
Mhm.
Und das ist das, was ich meine mit der Einrichtung von zum Beispiel Lerngruppen statt Kursen.
Ja. Ja, 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 ja.
Der Frage auch, wollen wir jetzt zukünftig immer hybride Veranstaltungen machen oder wollen wir Online- und Präsenzveranstaltungen haben? In welchem Verhältnis soll das zueinander stehen? Weil theoretisch, man könnte natürlich heute auch, also ich bin jetzt so Mittelfan von hybriden Veranstaltungen, weil es eine komische Gruppendynamik häufig erzeugt. Aber ich bin Fan davon, sich zum Beispiel auch mal Leute zuzuschalten, als ExpertInnen zum Beispiel, die zu einem Thema was beitragen können, die aber halt in den Niederlanden sitzen oder gerade in Süddeutschland sind oder so.
Ja.
Also ich glaube, da sind die Möglichkeiten noch nicht vollständig genutzt, aber das ist nur ein kleiner Bereich.
Aber den Prozess, den du da avisierst, finde ich interessant, sich auf eine gemeinsame Vision zu verständigen, die sowohl nach außen kommuniziert wird, als auch nach innen Auswirkungen hat auf die Arbeit.
Ja, und jetzt würden wahrscheinlich echte Marketingleute sofort sagen, ja, ihr müsst erstmal von innen her was schaffen, das können wir dann nach außen kommunizieren.
Ja.
Also im Grunde, dass die innere Verständigung, also dass die, ja, die interne Weiterentwicklung erstmal einen Punkt erreichen muss und man dann nach außen gehen kann. Ich glaube aber, dass das heutzutage natürlich überhaupt nicht mehr zeitlich umsetzbar ist, sondern dass, also so funktioniert es dann auch auf dem freien Markt überhaupt nicht. Also es ist ja immer in Auseinandersetzung mit den KundInnen und jedes Design Thinking funktioniert ja genau so, dass ein ganz schneller Wechsel von Entwicklung und Testen und
Genau,
Weiterentwicklung
genau.
stattfindet. Und genauso könnte man natürlich auch einen partizipativen Prozess für die Volkshochschule gestalten, dass man sagt, man hat im Jahrestakt konzeptionelle Veranstaltungen, die aber dann ihre Ergebnisse auch immer wieder testen in den Volkshochschulen und dann
Ja, genau.
zurückberichten.
Ja, okay.
Was Volkshochschule super kann, und ich glaube, das ist was, manchmal muss einem ja jemand auch was einfach sagen, damit man es sieht, obwohl man es kann. Volkshochschule kann extrem gut improvisieren. Und jetzt ist ja auch immer so die Frage, wer kann sich in Krisenzeiten gut bewähren? Und dann gibt es immer die Frage, wie geht man mit Krisen um? Und der eine Weg ist immer zu sagen, ja, wir reduzieren uns auf das absolut Lebensnotwendige. Das ist nicht so gut für Volkshochschule, weil dann fällt sie häufig raus, weil dann wird erstmal nur die Schweinepest bekämpft oder gegen Corona geimpft oder so. Also so. Aber wenn man Krisenmanagement ein bisschen anders betreibt und so sieht, dass man sagt, in Krisenzeiten geht es darum, alternative Handlungsweisen, Coping-Mechanismen, Perspektiven zu entwickeln, dann ist Volkshochschule eigentlich super dran, weil Volkshochschule das eigentlich schon die ganze Zeit immer macht. Volkshochschule ist so ein Betrieb, der ständig mit Unwägbarkeiten konfrontiert ist. Dadurch, dass mit wahnsinnig vielen Honorarkräften gearbeitet wird, dadurch, dass die Strukturen häufig sehr flache Hierarchien haben, dadurch, dass man viel sich in der Fläche bewegt, wo auch mal ein Raum wegfällt, wieder einer dazukommen muss, man nicht direkt vor Ort ist, aber trotzdem irgendwas regeln muss dort und so weiter. Also Volkshochschule kann extrem gut improvisieren. Und das hat aber auch was mit dieser Niederschwelligkeit zu tun, weil eben nicht am offenen Herzen dort operiert wird, sondern weil man halt einfach mal ausprobieren kann. Das ist was, was Volkshochschule gut kann. Und das ist genau auch etwas, was heutzutage, wenn es um das Thema Krise geht, glaube ich, dringend notwendig ist. Also nicht nur dieses, ich reduziere mich jetzt nur noch auf Überleben, sondern ich gucke halt, wie es anders geht, wenn es nicht mehr so geht wie bisher. Und das können Volkshochschulen.
Ja, cool.
Okay?
Ja, ich glaube schon.
Okay.